Ja, hoch über dem Marktplatz hat jemand ein Seil gespannt. Und dort oben zwischen Himmel und Erde macht er vor staunenden Blicken seine gefährlichen Kunststücke. Gegen Ende der Vorstellung holt er eine Schubkarre hervor. Und er sagt zu seinem Publikum: Sagen Sie, trauen Sie mir zu, dass ich die Schubkarre über das Seil schiebe. Aber gewiss, rufen die Zuschauer. Sie sich denn dann auch meiner Geschicklichkeit anvertrauen, sich in die Karre setzen und sich von mir über das Seil fahren lassen? Da werden die Mienen der Zuschauer schon etwas bedrückter. Nein, dazu haben sie keinen Mut. Doch plötzlich, da meldet sich ein Junge. Ich setze mich in die Karre, ruft er und klettert ganz schnell auch hinauf. Gespanntes Schweigen der Menge. Der Mann schiebt die Karre an, mit dem Kind geht er über das Seil. Begeisternd, tosender Applaus brandet auf. Als der Junge wieder unten ist, fragt einer: Sag mal, hattest du überhaupt keine Angst dort oben? Oh nein, lacht der Junge, denn das ist ja mein Vater. Heute Morgen möchte ich mit uns über ein besonderes Thema sprechen. Das Thema soll sein Beziehungen, soll sein Vertrauen. Und wie ihr euch schon denken könnt, geht es weiter mit den Ich-Bin-Worten. Und den Text dazu, den finden wir heute Morgen in Johannes 10, in den Versen 11 bis 16 und später dann noch 27 bis 30. Und hier sagt Jesus: Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht, und lässt die Schafe im Stich. Und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einen solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Ich habe auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich hier herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde unter einem Hirten sein. Ja, das Land der Bibel ist eigentlich ein Land der Hirten. Große Teile Palästinas und auch Vorderasiens insgesamt eignen sich nicht unbedingt für den Ackerbau. Deshalb gab und gibt es bis heute neben sesshaften Bauern immer auch noch Nomaden, die mit ihren Schaf- und Ziegenherden die karge Steppenlandschaft durchziehen. In biblischer Zeit war das Leben der Hirten mit erheblichen Gefahren verbunden. Räuber lauerten den einsamen Herden auf, wilde Tiere mussten abgewehrt werden, Streitigkeiten um Brunnen und Weidegründe mussten durchgestanden werden. Die Stammväter Israels selbst waren alles solche Hirten: Abraham, Isaak und auch Jakob. Hirten stellen in der nomadischen Kultur das Bild des verantwortungsbewussten Herrschers dar. In Israel blieb dieses Ehrenamt immer nur einem vorbehalten, nämlich Gott selbst, dem einzigen und wahren Hirten seines Volkes. Anders in der Zeit um Jesu Geburt. Hier zählte der Hirtenberuf zu den verachtetsten Berufen überhaupt. Aber gerade ihnen, den verachteten und gering geschätzten Hirten, wird die Ehre zuteil, dem Erlöser als erstes zu begegnen. Und Jesus selbst gebraucht das Bild des Hirten wieder eindeutig positiv, indem er nämlich sagt: Ich, Jesus, bin der gute Hirte. In den Versen vor unserem Text bezeichnete Jesus sich als die Tür. Davon habe ich in der Predigt im Juni gesprochen. Und auch hier machte er den Pharisäern, wie auch jetzt, deutlich und wollte ihnen nachweisen, dass er nicht, wie sie meinten, ein Volksverführer, ein Dieb und ein Räuber ist, sondern er wollte ihnen klar machen, dass er der von ihnen erwartete Messias ist. Er setzte diese Argumente in den heutigen Versen mit dem weiteren Bild fort, dass er sagt, ich bin der gute Hirte. Also die Tür war in der damaligen Predigt eigentlich das Tor zu dem Schafspferch und heute ist er der Hirte. Das griechische Wort für gut bedeutet hier einwandfrei, tadellos, ausgezeichnet, eben gut. Und damit das genaue Gegenteil von schlecht. Der Tagelöhner oder der Mietling, wie es in manchen Bibeln heißt, dagegen ist das Gegenteil, nämlich der schlechte Hirte. Aber was ist das Erkennungsmerkmal des guten Hirten? Jesus selbst sagt hier in Vers 11b, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wenn ein wildes Tier die Herde angriff und ein Schaf rauben wollte, dann ließ ein guter Hirte das nicht zu, sondern er vertrieb das Raubtier mit einem Stock und nahm ihm das Schaf wieder ab. Er riskierte dabei sein eigenes Leben. David zum Beispiel berichtet von solchen Kämpfen mit Löwen und Bären. Auch zu der Zeit Jesu gab es noch Löwen, Wölfe und auch Bären in Israel. Der Herr Jesus ist der gute Hirte. Er hat sein Leben für uns nicht nur riskiert, sondern er hat es freiwillig gelassen. An dieser Opferbereitschaft erkennt man einen guten Hirten und Jesus als den von Gott gesandten Messias. Er selbst hat gesagt in Johannes 15, 13, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Das Leben ist unser kostbarster Besitz. Wer sein Leben opfert, der opfert alles. Das hat der Jesus getan, um unseretwillen. Und deshalb haben wir keinen objektiven Grund, jemals an seiner Liebe zu uns zu zweifeln. Aber dann gibt es da noch das Gegenteil, der Tagelöhner, der Mietling. Hier heißt es in Vers 12 und 13, einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich. Und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Die Hirten hatten damals eine enge Beziehung zu ihren Schafen. Die Tagelöhner dagegen waren nicht Eigentümer der Schafe, sondern sie arbeiteten für Lohn. Sie fühlten sich nicht zuständig, wenn Gefahr drohte. Sie interessierten sich vorrangig für ihr eigenes Wohlergehen. Sie sahen nicht ein, wieso sie ihr Leben für die Herde aufs Spiel setzen sollten. Und darum konnten Raubtiere bei ihnen einzelne Schafe rauben und töten. Und die übrigen Schafe, sie flohen in alle Himmelsrichtungen und gerieten dadurch auch in Gefahr. Mit den Tagelöhnern sind die falschen Messias gemeint, die Volksverführer, die falschen Propheten. So sehr wie sich die Tagelöhner von den Hirten unterscheiden, so groß war der Kontrast zwischen Jesus und den Verführern. Mao Zedong, Stalin und Hitler waren sicherlich die schlimmsten Verführer unseres 20. Jahrhunderts oder des 20. Jahrhunderts. Ich möchte hier nur ein Beispiel nennen. Mao hat eine Zeit lang das Ziel gehabt, China zum größten Stahlproduzenten zu machen. Dem wurde alles untergeordnet. Infolgedessen kam die Landwirtschaft teilweise zu erliegen, sodass in kurzer Zeit über 40 Millionen Chinesen verhungert sind. Aber das störte Mao und kein bisschen. Hauptsache, er hatte zu essen. Ich denke, ähnliche Dinge erleben wir zurzeit in Nordkorea, wo in die Kriegsmaschinerie investiert wird und das Volk spielt keine Rolle. Aber wir wollen uns lieber mit dem Guten hier beschäftigen. Was zeichnet den guten Hirten aus? Was macht ihn aus? Es ist die Beziehung zu seinen Schafen. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Die Hirten begleiteten ihre Schafe von der Geburt bis zum Tod und kannten jedes Einzelne genau. Der Herr Jesus kennt jeden Einzelnen von uns besser als wir uns selbst. Er versteht all unsere Gedanken und weiß, was wir sagen, bevor wir auch nur den Mund aufmachen. Und das nicht, weil er uns bespitzelt, sondern weil er uns innerlich so nahe ist und weil er uns so sehr liebt. Er beobachtet uns liebevoll wie eine Mutter ihr spielendes Kind. Ich habe auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde unter einem Hirten sein. Hier sind wir gemeint, wir Heidenchristen. Wir gehören nicht zu dem Bund, den Gott mit seinem Volk Israel geschlossen hat. Der Herr Jesus ist aber am Kreuz nicht nur für die Juden gestorben, sondern für alle Menschen. Ja, und damit bin ich bei uns, bei dem Schafen. Gefällt euch das, ein Schaf zu sein? Ich denke, auch heute ist es eigentlich nicht schön, Schaf ist immer noch irgendwie negativ besetzt bei uns. Aber lasst uns mal schauen, was die Bibel dazu sagt. In Johannes 10, Vers 27 bis 30 lesen wir, was Jesus dazu sagt. Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Ja, die Schafe, sie hören die Stimme des Hirten. Schafherden wurden damals in diesen Höfen, wo ich eben schon drüber geredet habe oder wo auch die letzte Predigt drum ging, über Nacht zusammengetrieben. So eine Stall- und Weidewirtschaft wie in unseren Tagen, die gab es nicht. Diese großen ummauerten Höfe wurden die Tiere nachts aus vielen Herden zusammengebracht und wurden dort von einem Türhüter über die Nacht bewacht. Und genau als diesen Türhüter bezeichnete sich Jesus einige Verse vor, denen, die wir heute gelesen haben. Er sagt von sich, dass er das Tor zu dieser Schafhürde ist und meint damit, dass ohne ihn oder nur durch ihn hindurch wir seine Kinder werden können. Und auch die Menschen damals, denke ich, wussten genau, wovon Jesus redete. Denn in diesen Höfen gab es nicht nur eine Herde, sondern es waren viele, die zusammengetrieben wurden. Am Morgen dann kamen die Hirten. Doch wie sollten sie jetzt aus diesen vielen Schafen ihre eigenen Tiere herausfinden? Ich denke, wir alle haben schon mal größere Schafherden gesehen. Für uns sehen die alle gleich aus, glaube ich. Außer es gibt mal ein schwarzes dabei oder eins mit einer schwarzen Nase. Das können wir unterscheiden. Aber die anderen, denke ich, sind sich schon ziemlich ähnlich. Wie bekam der Hirte seine Herde zusammen? Es ist ganz einfach. Er rief sie. Er rief sie mit Namen. Und es ist erstaunlich, aber es ist wahr, Schafe erkennen ihren Hirten an der Stimme. Und wenn sie diese Stimme hören, laufen sie los. Sie wollen zu dem guten Hirten, sie erkennen ihn an der Stimme und sie wissen, jetzt geht's los. Hinaus auf die Weide und da wollen sie dabei sein. Leider können wir das hier in unserer Gegend im Moment nicht mehr sehen, solche Dinge. Aber wäre das nicht ein tolles Bild? Da stehen viele Hirten und rufen ihre Schafe und dann sortiert sich das Vieh. Sie kommen zusammen und sie folgen. Und sie folgen ihrem Hirten nicht, weil sie in einzelnen Gruppen gehalten wurden, nicht weil sie markiert wurden, sondern ganz einfach, weil sie seine Stimme erkennen. Bei Jesaja lesen wir: Selbst ein Rind kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Israel aber hat keine Erkenntnis. Auch wir als Kinder Gottes hören die Stimme unseres Hirten, vor allem in seinem Wort, wenn wir es lesen oder so wie heute Morgen hier zusammenkommen. Aber auch in unserem Gewissen, manchmal durch andere Gläubige. Und manchmal ist es fast wie eine innerliche Stimme. In einem Kinderlied heißt es: Ich bin von Neuem geboren und mein Herz, das hat jetzt Ohren. Ich kann Jesu Stimme hören. Ich denke, das müssen wir immer wieder neu lernen. Je öfter wir in der bewussten Nähe unseres guten Hirten sind und seine Stimme wahrnehmen, desto vertrauter wird sie uns. Und desto leichter hören wir sie aus allen anderen Geräuschen und Stimmen heraus. Und darum müssen wir bewusst und gezielt immer wieder die Stille suchen und uns Zeit nehmen, um die Stimme unseres guten Hirten in seinem Wort zu hören. Vielleicht täglich in der stillen Zeit, in den Gemeindestunden, ja, oder sonst, wenn wir uns mit Gott beschäftigen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das immer wieder Kampf ist. Aber wichtig ist, denke ich, dabei, dass wir nicht ständig eine ablenkende Geräuschkulisse um uns herum haben, wie zum Beispiel das ständig laufende Radio oder der Fernseher. Gute Musik kann uns gut tun und sogar geistlich auferbauen. Aber wie können wir für Gott tagsüber erreichbar sein, wenn unsere Ohren ständig durch eine Geräuschkulisse abgeschottet sind? Darf ich Sie einmal fragen, kennen Sie die Stimme des guten Hirten? Ein weiteres Merkmal der Schafe ist, sie folgen ihm. Vers 27, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Ich denke, das ist ganz wichtig. Wenn wir Jesu Stimme hören in der persönlichen Bibellese oder wie hier heute Morgen im Gottesdienst und das Gehörte nicht im Alltag in die Praxis umsetzen, dann nützt es uns wenig und wir sind dem Wort Gottes ungehorsam. Dazu hat der Ewald heute Morgen schon eine gute Bibelstelle. Ich habe eine andere, nämlich aus Jakobus. Das habe ich mir das Kapitel leider nicht dabei geschrieben. Verse 22 bis 25, aber das kann ich euch noch nachliefern. Hier heißt es: Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleich jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Besonders gefällt mir hieran die Begründung. Es geht nicht nur darum zu gehorchen, sondern auch darum oder besonders darum, dass wir uns selbst damit nichts Besseres tun können. Denn im letzten Abschnitt hieß es hier, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Und wer kann besser wissen, was für die Schafe das Beste ist, als der Hirte? Ja, und dann gibt er seinen Schafen noch das ewige Leben. Ich gebe ihnen ewiges Leben, Vers 28. Hier wird das Bild, denke ich, zu dem Schafen gesprengt. Denn die Schafe, sie werden irgendwann geschlachtet werden, dazu werden sie gehalten. Aber ganz anders bei uns. Denn wir, die Schafe Jesu, wir sind nicht unsterblich. Aber der Tod ist für uns nicht endgültig, sondern er ist das Ende, des zum Teil bei manchen sehr beschwerlichen irdischen Lebens und der Beginn des unvorstellbar schönen ewigen Lebens. Dieses ewige Leben ist aber nicht unser Verdienst, sondern ein Gnadengeschenk unseres guten Hirten. Weiter sagt Jesus, sie gehen nicht verloren. Der Jesus sagt uns, sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Das heißt, es ist ausgeschlossen, dass ich eins meiner Schafe bzw. Kinder verlieren. Das sagt Jesus. Denn es gibt keine Unachtsamkeit bei ihm. Er wird auch jedes verirrte Schaf wiederfinden. Er sagt, niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Das heißt, kein Raubtier kann mir eins meiner Schafe wegnehmen. Übertragen, der Teufel kann mir keins meiner Kinder entreißen. Auf die umstrittene Frage, ob man das Heil verlieren kann, möchte ich hier an dieser Stelle nicht eingehen. Das ist, denke ich, eine ganz eigene Predigt. Aber sehen wir es hier so, wie es hier steht. Niemand kann ihm eins seiner Schafe aus der Hand reißen. Was Jesus hier sagt, gibt uns Geborgenheit und Sicherheit. Wo kann man sicherer sein als in der Hand unseres allmächtigen himmlischen Vaters? David zum Beispiel bringt es das im Psalm 27 so zum Ausdruck: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Lord Radstock, ein begabter christlicher Redner in Großbritannien des 19. Jahrhunderts, hat in einer Versammlung gesprochen. Auf dem Weg zum Bahnhof wurde er von einem jungen Heeresoffizier aufgehalten. Er fragte, wie man als Christ aufrecht bleiben kann. Also wie man als Christ dem Herrn Jesus treu bleiben kann. Lord Radstock holte einen Bleistift aus der Tasche und fragte, kann dieser Bleistift aufrecht auf meiner Hand stehen? Natürlich nicht. Dann hielt er den Stift mit seiner Hand aufrecht. Kein Wunder, sagte der Offizier, Sie halten ihn ja fest. Ja, antwortete der Lord, und genauso ist Ihr Leben. Es ist hilflos, aber Christus ist die Hand, die Sie festhalten kann. 25 Jahre später begegneten sich die beiden in Indien wieder. Und Lord Radstock erfuhr, nachdem damals der Zug den Bahnhof verlassen hatte, hatte der junge Mann dort auf dem Bahnsteig sein Leben dem Herrn Jesus anvertraut und war ihm treu geblieben. Jesu Hand ist stark genug, um uns festzuhalten, um uns sicher ans Ziel der himmlischen Heimat zu bringen. Das bedeutet allerdings nicht, dass er alles Leiden, dass er jede Krankheit, alle Probleme, alle Traurigkeit von uns fernhält. Das widerspricht jeder Lebenserfahrung. Und es wird uns auch in Gottes Wort nicht versprochen. Im Gegenteil, Jesus selbst sagt in Johannes 16, Vers 33, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Er sagt, in der Welt werdet ihr hart bedrängt. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille, denn der Vers geht noch weiter. Und hier sagt er, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Unsere Nöte können uns manchmal sehr belasten, so sehr, dass wir darauf drauf und dran sind, vielleicht sogar geistlich die Flinte ins Korn zu werfen oder zu resignieren. Oder wir sind uns nicht sicher, habe ich wirklich genug Glauben? Kann ich mir sicher sein, dass ich Christ bin? Und in diesen Zweifeln und Anfragen kommt dann noch der harte Alltag. Da reicht es dann manchmal kaum für ein Gebet. Und Gott kommt vielleicht kaum noch in unserem Leben vor. Ja, es kann sich manchmal sogar für uns so anfühlen, als hätten wir unseren Glauben verloren. Aber genau dagegen steht dieses Wort. Niemand, Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Das will ich glauben, dass Jesus mein Hirte bleibt, auch wenn ich nichts von ihm sehe und nichts von ihm spüre. Denn sein Hirte sein geht weit über das hinaus, was ich überblicke. Und damit sind wir wieder bei dem eingangs angesprochenen Vertrauen. Geht es uns mit Gott oft nicht genauso wie den Zuschauern des Artisten? Wir trauen ihm alles Mögliche zu. Wir wissen, dass er alles kann. Aber wenn wir selber dann dabei sein sollen, wie oft machen wir dann einen Rückzieher? Wie oft fehlt uns dann das Vertrauen? Der Junge, er vertraute seinem Vater, weil beide eine innige Beziehung zueinander hatten. Und genauso können wir darauf vertrauen, dass keine Krise, kein Zweifel, keine Anfechtung uns letztlich aus der Hand Gottes reißen kann, selbst wenn es sich gerade ganz anders anfühlt. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins, sagt Jesus. Und in Jesus sind wir in dieses Einssein mit dem Vater auf ewig mit einbezogen. Amen.